Die Worte sind aktuell, gerade auch in den letzten Artikeln in den Medien zu lesen, sind irgendwas zwischen die Ankündigung eines heißen Herbstes oder eines kalten Winters. Beides in einem Bezug darauf, dass aufgrund der sich verschärfenden Krisen sich anbahnt, dass die Bevölkerung auf eine stärkere Art und Weise als noch bisher Konsequenzen spüren wird von dem, was weltpolitisch, sozialpolitisch, klimapolitisch so passiert. Dabei haben wir beide, David Begrich vom Miteinander e.V. und ich, schon vor einigen Wochen kurz kommuniziert, weil uns beiden eigentlich der Missstand aufgefallen ist, dass bis vor 5, 6 Wochen das für kaum jemanden ein Thema gewesen ist. Dass das, was sich abzeichnet als Konsequenz, als soziale und sozial-ökonomische Konsequenz aus den verschiedenen Krisen, wenn man sie so nennen möchte, auch politische Konsequenz, gesellschaftspolitische Konsequenz haben werden wird. Inzwischen werden Stimmen lauter, und zwar auf mehreren Ebenen. Und genau deswegen freue ich mich, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir uns das mal angucken, welche Stimmen da eigentlich laut werden, welche Forderungen bzw. Erwartungen damit verbunden sind, mit diesem Lautmachen von Stimmen und wie Politik, Gesellschaft und auch Medien darauf reagieren bzw. das befördern oder eben auch dagegen arbeiten. Vielleicht fangen wir mal ganz banal an bei diesen Schlagworten, weil die ja jetzt auch wirklich inflationär sind. Was steckt dahinter, hinter dem heißen Herbst oder einem kalten Winter?
Ich glaube, wir sind ja in einer Situation, in der es sehr stark um die Frage geht, wer besetzt die Begriffe. Wir sind jetzt Ende August und nach meiner Wahrnehmung hat die Debatte Anfang Juli Fahrt aufgenommen zu der Frage, was passiert, wenn die Inflation sich weiter verschärft und die Energiekosten hochgehen und gibt es dann in Deutschland so etwas wie eine Protestwelle dagegen? Und was zu beobachten war, war, dass sowohl Vertreter der Regierung als auch der Sicherheitsbehörden relativ schnell in so einen, ich sage jetzt mal, Warnmodus übergegangen sind und davor gewarnt haben. Und ich erkläre mir diesen Warnmodus damit, dass vor allem mit Blick auf die Geschehnisse und die politischen Auseinandersetzungen rund um die Corona-Krise Politik und Sicherheitsbehörden das Protestgeschehen und das sich damals entwickelnde Protestgeschehen nicht auf dem Zettel hatten und sich nicht erklären konnten und nicht herleiten konnten. Und ich glaube, dahinter ist so ein bisschen das Bemühen zu sehen, dass das nicht nochmal passiert. Also, dass man mit den Ereignissen auf Augenhöhe oder Ereignishöhe bleibt. Es hat sich aber inzwischen insofern in sein Gegenteil umgekehrt, als dass jetzt medial sehr breit, vielleicht auch als Sommerlochdebatte, eine Debatte geführt wird über Protestszenarien, die es noch gar nicht gibt. Das ist ja ein interessanter Vorgang. Also aus Sicht der Bewegungsforschung reden wir über eine Bewegung, die es noch nicht gibt. Ja, das ist ja ein Phänomen. Und dieses Phänomen ist erklärungsbedürftig. Der große alte Mann der Protestforschung, Dieter Rucht, hat vor 3 Wochen, vielleicht auch vor 4 Wochen, ein sehr kluges Interview in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gegeben, in dem er sozusagen das Szenario so ein bisschen ausgeleuchtet hat, zu der Frage, wer geht wann, unter welchen Voraussetzungen, mit wem, zu welcher Agenda auf die Straße, hat allerdings, und das ist ein interessanter Punkt, auf den zu kommen sicher noch spannend sein würde, die gesamte Situation der Protestmotivation und der Mobilizing Resources in Ostdeutschland ausgelassen, weil das nicht sein Feld ist. Also zusammengefasst stellt sich mir die Situation jetzt Mitte August so dar, dass wir eine breite mediale und politische Debatte haben über lauter Konjunktive, also politische Konjunktive, von denen nicht ganz klar ist, ob sie am Ende des Tages nicht das Gegenteil dessen bewirken, was sie bewirken sollen. Ja, also je lauter man vor Volksaufständen und all diesen Dingen warnt, ne, so. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, natürlich geht es in so einen Debatten immer auch um die Legitimität von Protest. Und auch um die Legitimität von Protestformen. Und ich glaube, das ist, um das mal erstmal neutral zu sagen, immer wieder ein Aushandlungsprozess, weil wir ja im Kontext der Corona-Proteste auch gesehen haben, erstens, dass das eine sehr schnelle Entwicklung war, dass da sehr schnell Radikalisierungsprozesse gegriffen haben, dass das aber auch eine hohe Dynamik hatte. Das heißt, das, was wir jetzt im Moment machen, auch in diesem Gespräch, ist Trockenschwimmen. Ja, wir reden über etwas, was es noch nicht gibt. Gleichwohl ist es sinnvoll, sich unterschiedliche Aspekte von möglichen Szenarien und die Interessen von Akteuren darin anzuschauen.
Dass wir automatisch durch so ein Gespräch im Medium bedienen, was du gerade gezeichnet hast, oder aber zumindest Teil dessen sind, das lässt sich quasi nicht ändern. Aber ich habe sofort natürlich im Kopf, dass eben nicht nur Covid als Erfahrungswert dasteht, für was, wie schnell und wie dynamisch Proteste sein können, sondern eben auch eigentlich so eine Art von Geschichte aus den letzten 7, 8 Jahren von Protesten, die aus unterschiedlichen Motivationen entstanden, sich ja mehr oder weniger dynamisch und stark entwickelt haben zu Aufmärschen regelrecht von bis zu, also in zigtausenden, die dann irgendwann mal Pegida in Dresden waren, als Reaktion auf das, was Flüchtlingskrise genannt worden ist, aber vielmehr eine humanitäre Krise von Flucht nicht akzeptierenden Politiken gewesen ist. Wir haben das Covid-Ding, wir haben aber auch Montagsdemonstrationen gehabt als Hartz-IV-Proteste. Das alles sind ja im Grunde genommen, ist wie so ein Aufbau aus meiner Sicht. Wie stellt sich das für dich dar?
Ich glaube, man muss für die Protestzyklen der zurückliegenden 20 Jahre unterschiedliche thematische und milieubezogene Zugriffe nehmen. Also ich fange mal mit den Hartz-IV-Protesten 2004 an, die ja insofern interessant sind, als dass sie eine spezifische ostdeutsche Protestkultur thematisiert haben, nämlich die Montagsdemonstrationen, die dann auch in Magdeburg ihren Ausgangspunkt genommen haben, die ja einen klassischen Oben-Unten-Konflikt thematisiert haben. Ja, also sozusagen an einer klassischen Bruchstelle, die soziale Frage thematisiert haben und die am Ende in einer parteipolitischen Formierung geendet ist, also in der Wahlalternative für Arbeit und soziale Gerechtigkeit und dann letztlich sozusagen in der Partei Die Linke. Und dann gibt es so etwas wie so eine Pause. Dann gibt es natürlich irgendwie nach wie vor Demonstrationen und Bewegungen gegen den Klimawandel, gegen Atomkraft und so weiter. Aber das sind ja sozusagen fragmentierte oder segmentierte Bewegungsformate. Mhm. Und dann kommt 2014 was ganz Interessantes, nämlich in der Zeit vor der Debatte um die sogenannte Flüchtlingskrise gibt es diesen Friedenswinter. Also eine ganz interessante und bis heute nach meiner Ansicht nach nachwirkende politische Konstellation, die damals schon eine Konfliktlage zwischen Russland und der Ukraine thematisiert, aber eben nicht nur. Und damals schon so etwas artikuliert wie eine Vertrauenskrise in die etablierten Medien und ihre Narrative. Und hier mischen sich ganz unterschiedliche Akteursgruppen aus der Linken, aus der extremen Rechten, aus der Esoterik-Szene, Leute, die Verschwörungsideologien vertreten, Leute, die so eine Art vulgären Antikapitalismus vertreten. Und das wird befeuert von Schlüsselmultiplikatoren, medialen Schlüsselmultiplikatoren, die bis heute auf der Akteursebene eine wesentliche Rolle spielen. Also man kann sich mal angucken, zum Beispiel das sehr auflagestarke Magazin Compact und seine Lautsprecher oder sein Lautsprecher Jürgen Elsässer und dessen Umfeld hat bereits in dieser Friedenswinterdebatte eine sehr wichtige Rolle gespielt oder eine Schlüsselmultiplikatorenrolle gespielt. Und wesentliche Motive der damaligen, gleichwohl vergleichbar kleinen Protestwelle haben wir dann später sowohl in den rassistischen Mobilisierungen rund um 2015, 16 als auch danach wieder getroffen. Und zwar sowohl auf der Inhaltsebene als auch auf der Ebene der politischen Akteure. Und das heißt, wir sehen einfach eine Situation, die vielleicht so etwas wie eine europäische Normalisierung einer deutschen Sondersituation insofern beschreibt, als dass wir es mit einer Zunahme von Protestbewegungen zu tun haben, die auch gesellschaftspolitische Konflikte in Deutschland stärker auf der Straße artikuliert.
Und doch fällt ja auf, dass, wenn wir jetzt mal bei diesen Protesten bleiben, dass die klassische Protestform Demonstration, die ehemals sozusagen so im Bürgerbewegten, in der alten Bundesrepublik, Anti-AKW, Friedensbewegung, eigentlich Demonstrationen oftmals unter so einer Art quasi linken alternativen Verständnis stattgefunden haben und dass das in diesem Maße für die letzten 20 Jahre aus meiner Beobachtung bei den großen und breiten Demonstrationen weniger der Fall gewesen ist. Das ist vielleicht aus einem linken Impuls heraus stattgefunden hat, aber eine Genese innerhalb der Protestbewegungen dann stattgefunden hat oder der einzelnen Themen hin zu was man, wenn man nett gewesen ist, gesagt hat, das sich hat instrumentalisieren lassen von einer Rechten oder aber von sich aus grundsätzlich erstmal ein Setting wie Pegida, in dem nie irgendwas Emanzipatives oder Linkes gesteckt hat. Das angenommen, ist das, was jetzt für den Herbst angezeigt ist, von dem die Medien reden, von dem die Politikerinnen reden, aber eben auch diejenigen, die aus den letzten Jahrzehnten die Akteurinnen innerhalb der Proteste gewesen sind, sonst würden wir jetzt hier auch nicht sprechen, wenn nicht bereits Zeichen zu sehen wären oder deutlich zu vernehmen wären aus zum Beispiel einer Rechten, die sich vorbereitet auf so etwas wie die Proteste im Herbst, um sie zu nutzen.
Ja gut, aber ich glaube, man muss noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal fragen, wer ist denn in den vorhergehenden Protestzyklen auf die Straße gegangen? Und man kann sich noch mal anschauen, sozusagen der Protestnukleus, aus dem Pegida entstanden ist. Das ist ein anderer Protestnukleus als der, aus dem die Hartz-IV-Proteste entstanden sind. Also kurz gesagt, die Hartz-IV-Proteste sind getragen worden von der alten Arbeiteraristokratie der technischen Intelligenz und der Facharbeiterschaft der ehemaligen DDR, die versucht haben, sozusagen ihren sozialen Status über diese Protestbewegung zu verteidigen. Und Pegida ist als Protestnukleus entstanden aus dem kleinen Bürgertum von Leuten, wo sich sowohl kulturelle oder kulturalistische, rechtsextreme, rassistische, reaktionäre, aber eben am Ende auch sozioökonomische Widersprüche ihrer Existenz zueinander überlagern und zu einer Protestbewegung führen. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, ich glaube, man muss sich mal angucken, wer sind denn die Trägergruppen von Protest? Na, also in der Bewegungsforschung der alten Bundesrepublik, der sogenannten neuen sozialen Bewegung, die sich ja sehr stark mit der Ökologiebewegung, mit der Frauenbewegung und so weiter beschäftigen, sehen wir eben zumindest in den 70er und 80er Jahren, nicht so sehr in den 60er Jahren, aber in den 70er und 80er Jahren letztlich Milieus repräsentiert, die wir in der Soziologie postmaterialistisch nennen. Das heißt, Leute, die sozusagen aus gesinnungsethischen Gründen auf die Straße gehen, gegen die Hochrüstung, gegen Atomkraft und so weiter. Und jetzt haben wir es hier bei den Hartz-IV-Protesten mit einem genuin sozial motivierten Protest zu tun. Und wir haben es bei den Pegida-Protesten mit einem Format zu tun, das sozusagen an eine spezifisch ostdeutsche Protestkultur anknüpft und zugleich vor allem Ressentiments artikuliert hat. Ja, so. Also das ist sozusagen die Konstellation. Und wenn man jetzt mal versucht, die Situation im Herbst sich anzuschauen, dann stellen sich ja vor allen Dingen Fragen. Also eine wichtige Frage, die sich stellt, ist aus meiner Sicht der erklärungsbedürftige Umstand, dass sowohl die Politik als auch die Medien bei der Frage, wird es im Herbst Proteste geben, vor allen Dingen nach Ostdeutschland guckt. Das ist ja ein interessanter Umstand, weil in Recklinghausen und in Gelsenkirchen wirkt ja die Gasumlage und die Inflation und alles, worüber wir jetzt gerade tagtäglich in den Medien reden, ganz genauso. Aber die Zuschreibung dahin, dass es Proteste geben könnte und von wem sie besetzt werden könnten, funktioniert sozusagen fast automatisch sowohl von Teilen der Medien als auch von der Politik in Richtung Ostdeutschland. Das finde ich einen interessanten Vorgang, der erklärungsbedürftig ist und den ich mir ohne weiteres nicht erklären kann. Und jetzt kommt ein zweiter Punkt, nämlich wer hat welche, also welche politischen Akteure haben welche Agenda? Und da kann man sich die extreme Rechte, Teilbereiche der extremen Rechten angucken. Nehmen wir mal für einen Augenblick die AfD, die ein handlungsleitendes Interesse daran hat, eine Protestbewegung nicht zu initiieren. Das wird sie nicht können, aber von einer Protestbewegung zu profitieren, um letztlich sich selbst als politisches Projekt zu stabilisieren. Und jetzt ist die Frage, kann denn das funktionieren? Und da würde ich vorschlagen, noch einmal einen Moment lang die Luft anzuhalten und sich vor Augen zu führen, dass die AfD gehofft hat, dass sie von den Corona-Protesten massiv politisch profitieren wird. Das hat sich aber sowohl bewegungssoziologisch als auch politisch nicht bewahrheitet, weil wir nämlich ein Protestsegment haben, das die AfD nur teilweise an sich binden konnte. Also dieses gesamte Spektrum der Querdenker in all ihrer Vielfältigkeit, von Reichsbürgern über Esoterikern und Souveränisten und Heilern und Leute, die Staatsskepsis auf die Straße tragen und rechten Anarchisten und was es da nicht alles gibt, ist es der AfD eben nicht gelungen, dieses Potenzial an sich zu binden und zurückzubinden. Das ist ein Vorgang, den man sich in Erinnerung rufen muss, wenn man jetzt ausholt, vorherzusagen, was wird denn im Herbst passieren. Und ich glaube, was passieren wird, ist, dass wir sehen werden, dass unterschiedliche politische Akteure, sowohl die AfD als auch die Partei Die Linke, als auch andere gesellschaftliche Interessengruppen, also beispielsweise vielleicht ja auch die Gewerkschaften, versuchen werden, eine Deutungshoheit über die Frage zu bekommen, wie sind die sozialen Widersprüche im Kontext dieser Krise zu lösen.
Und interessant wird hier allerdings eben auch sein, inwiefern das eine ernst gemeinte Teilnahme an einem Protest und zur gesellschaftlichen Veränderung ist oder das eben wahrgenommen wird als Möglichkeit zum Umsturz. Denn ich glaube, spätestens das sind zwei sehr unterschiedliche Stoßrichtungen. Und aus der Rechten, und ich rede jetzt von der Rechten, die quasi so das Institut für Staatspolitik, 1%, ehemals Identitäre, so in die Richtung geht, formuliert eher so eine Erwartungshaltung und hat auch Forderungen an eine AfD, was auch interessant ist, sich mal anzugucken. Dazu passt auch eine Mediensituation, die ich vor ein paar Wochen erlebt habe, in Reaktion auf das Sommergespräch mit dem linken Vorsitzenden Schürdewang. In ZDF gab es auf dem NDR einen Kommentar, bei dem auf die Äußerung von Schürdewang, die extreme Rechte würde sich auf die Proteste im Herbst vorbereiten, um diese für sich zu nutzen. Der Kommentator abmoderierte mit den Worten, von der AfD hört man aber im Moment gar nichts davon und damit Schürdewang widerlegt sah, wo fußend auf dem, was du gerade gesagt hast, mir sofort aufstieß, dass die Rechte offenbar für bestimmte Kreise in den Medien und auch in der Politik die AfD ist, was mitnichten auch an dem, was du gerade gesagt hast, so einfach auszudrücken ist. Die Rolle der AfD in Bezug auf diese Demonstrationen können wir uns nochmal angucken, aber ich würde gern bei der Fragestellung nach den Akteuren genau eben nicht bei der AfD angucken, sondern eher das Netzwerk betrachten, in dem vielleicht die AfD ein Teil ist. Was würdest du sagen, die Akteure hinter den Rechten, wenn wir sie so benennen, die darauf warten, die Proteste für sich zu nutzen, von wem sprechen wir da?
Ich würde von einem Protestnukleus, einem rechten Protestnukleus in vor allen Dingen in Sachsen sprechen, der im politischen Vorfeld der AfD agiert, kann man auch mit einem Namen benennen, zum Beispiel die Freien Sachsen, die ja zumindest in der strategischen Kommunikation ein erfolgreiches Sammelprojekt unterschiedlicher rechtsextremer Strömungen ist und die in den letzten Wochen eine sehr erfolgreiche strategische Kommunikation geführt haben. Diesen Protestnukleus, den gibt es, der geht Montag für Montag auf die Straße. Der hat auch eine Ausstrahlungskraft, der funktioniert jetzt nicht nur über krasse Videos in Telegram-Kanälen, sondern den gibt es tatsächlich. Und das bedeutet aus meiner Sicht zwei Fragen. Frage 1, gelingt es diesem rechten Protestnukleus, die soziale Frage oder die sich daraus ergebenden gesellschaftlichen Widersprüche so zu okkupieren, dass sie die Deutungshoheit haben und über ihr unmittelbares Milieu hinaus mobilisieren können, Frage 1. Und die Frage 2, die sich daran sozusagen ansteht oder die zu beantworten wäre oder die in der Beobachtung interessant wäre, wäre eben die Frage, welche mediale Wirkung das dann tatsächlich entfaltet. Weil ich ja schon gesagt habe, dass es eben in der medialen und politischen Debatte eine sehr starke Konzentration auf die Frage Ostdeutschland gibt. Ne? Und für Teile der extremen Rechten im Vorfeld der AfD besteht ein handlungsleitendes Interesse darin, in eine Situation zu kommen, in der man eine Protestbewegung aufbaut, eben nicht darüber, dass man zentrale Demonstrationen in Berlin macht, weil das natürlich so ist, dass in Berlin jeden Tag 5000 Leute für irgendwas auf die Straße gehen und der Berliner das einfach gewöhnt ist und daran vorbeigeht. Das ist in Hamburg wahrscheinlich nicht anders. Wenn man aber in einer ostdeutschen Klein- oder Mittelstadt mit 5000 Leuten auf die Straße geht, kann man sich der Aufmerksamkeit der regionalen Medien und der Politik gewiss sein. Ne? Das heißt, aus meiner Sicht zugespitzt gesagt, die Entscheidung über die Frage, wer hat die Deutungshoheit über den Funktionsmechanismus sozialer Proteste in Ostdeutschland, die wird nicht am 5. September in Leipzig auf dem Augustusplatz entschieden. Das ist natürlich ein hochsymbolisch aufgeladenes Datum. Die Linke möchte da sozusagen den Startschuss für ihre Montagsdemonstration oder ein Teil der Linken den Startschuss für ihre Montagsdemonstration geben. Da werden auch sicher viele Politiker und Medien alle hingucken. Aber die eigentliche Entscheidung über den Charakter einer möglichen Protestbewegung, die fällt nicht in Leipzig, sondern die fällt in den Klein- und Mittelstädten. Wer dort auf die Straße geht und dort die Deutungshoheit über das Thema hat, der wird die Auseinandersetzung bestimmen können und nicht irgendeine Mediendebatte oder ein montägliches Ereignis in Leipzig. Das bin ich mir ganz, ganz sicher.
Ich stelle die Frage jetzt mal, auch wenn wir von der Frage nach den Akteuren und ihren individuellen Zielen oder ihren allgemeinen Zielen dadurch nochmal kurz wegkommen. Aber wenn wir jetzt das so oft in den Mund genommen haben und ich ein großes Unbehagen dabei verspüre, den Begriff Montagsdemonstrationen immer so zu verwenden, es liegt ja auf den ersten Blick auf der Hand, aber warum ist dieses Montagsdemo-Ding nach wie vor so ein starker Brand, dass Leute das für sich gerne besetzt haben wollen?
Also man kann sich mal anschauen, wie funktioniert in Westdeutschland Protest? Protest in Westdeutschland funktioniert darüber, dass es Gewerkschaften, NGOs und ihr politisches Umfeld gibt, die veröffentlichen einen Aufruf, sammeln Unterschriften und mobilisieren dann zu einer bundesweiten oder regionalen Demonstration, auf der also das ist relativ institutionalisiert. Wir wissen aus der Geschichte, dass Protest in Ostdeutschland ganz anders funktioniert und immer rückgebunden ist, egal wie man das jetzt inhaltlich einschätzt, immer rückgebunden ist an die politische Kommunikation und Erfahrung, vielleicht auch nur an die Imagination von Erfahrung des Herbstes von 1989. Also es gibt keine Protestbewegung der letzten 30 Jahre in Ostdeutschland, die nicht auf die Montagsdemos Bezug genommen hat. Und jetzt kann man ja mal, das nehme ich jetzt mal vorweg, natürlich wird es jetzt wieder diejenigen geben, die sagen, das darf nicht sein, die Montagsdemos dürfen nicht sozusagen von den falschen Leuten okkupiert werden. Ich sehe das relativ schmerzfrei. Das Erbe der Montagsdemo gehört denjenigen, in Anführungsstrichen, die es sich aneignen und die es sich erfolgreich aneignen. Also natürlich kann man sich fragen, ob eine extreme Rechte, in welcherlei Gestalt auch immer, die montags auf die Straße geht, die legitimen Erben der Montagsdemo sind. Das würde ich von meiner politischen Position her bestreiten. Aber ich würde trotzdem sagen, wer dieses Branding, wie du es nennst, erfolgreich besetzt, wer die Marke Montagsdemo erfolgreich besetzt, dem gehört sie in Anführungsstrichen in dem Moment, in dem er sie besetzt. Das heißt, diese Debatte halte ich ehrlich gesagt für ziemlich müßig. Spannender fände ich die Debatte zu sagen, also muss es denn immer der Montag sein und mit wem gehe ich unter welcher Fahne und mit welchen Forderungen auf die Straße? Und natürlich ist das ein deutungsmächtiges Symbol, der Montag und die Montagsdemo, aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob man diese Auseinandersetzung um den Charakter der Montagsdemo tatsächlich auf so einer moralischen Ebene führen sollte.
Und das finde ich nämlich ganz lustig, dass du da landest jetzt in deiner Aussage, weil das ist das Erwartbare. Und ich habe aber in dem Moment, wo ich, klar kenne ich den historischen Rückgriff und die auf der Hand liegende Kultur, die ich damit wachrufe, wenn ich sage, montags findet das statt und auch noch am 5. September in Leipzig, gibt auch einen in Magdeburg, mindestens einer in Magdeburg, aber egal, in Leipzig findet das große, und da rufe ich als Linke zu auf und ignoriere dabei, dass der emanzipative Wert der Montagsdemonstration ja schon relativ früh am Ende gewesen ist innerhalb der Zeit von 1989. Das heißt also, für mich wäre das überhaupt gar kein Bild mehr. Und deswegen habe ich persönlich auch kein Problem damit, dass es, so wie du sagst, wer es sich nimmt, hat es eben, wenn sie es besetzen. Stattdessen ist es aber für mich im Sinne der Fragestellung, welches Bild rufe ich damit wach und wer bin ich, wenn ich das tue, in Bezug auf diese Idee der Partei Die Linke, schon eher schräg.
Das ist schräg, aber diese Auseinandersetzung muss die Partei Die Linke führen. Das ist sozusagen nicht meine Debatte. Ne? Ich glaube, wir werden am 5. September eine Paradoxie erleben. Wir werden erleben, dass es eine Demonstration gibt, auf der örtlich gebunden dann linke Akteure genauso vorzufinden sind wie rechtsextreme Akteure. Und die entscheidende Frage wird sein, wer führt denn da erfolgreich eine Auseinandersetzung worüber? Und natürlich kann man jetzt irgendwie deutlich sagen, man geht nicht mit Leuten aus der Neonazi-Szene und anderen Rechtsextremen auf die Straße. Das ist völlig unstrittig, oder ich hoffe, dass das unstrittig ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sagen, die meisten Leute, die zu einer Demonstration gehen, die so angelegt ist, wie die Montagsdemos angelegt werden sollen, nämlich zunächst erst einmal so einen allgemeinen Stimmungsabgabe zu den sozialen Widersprüchen zu geben, denen wird wahrscheinlich so etwas wie eine politische Eindeutigkeit abgehen. Zu dieser Demonstration werden nicht Leute kommen, die sich jeden Tag 5 Tageszeitungen intravenös einführen und sozusagen hochpolitisch-ideologische klare Orientierung. Die kommen vielleicht auch, aber die sind nicht so interessant. Interessant sind, wie verhalten sich Menschen, die eben sonst von politischen Deutungsangeboten nicht oder nur am Rande erreicht werden, und wie verhalten sie sich zu den Deutungsangeboten? Also es ist ja eine Konkurrenzsituation, wie verhalten sie sich zu den Deutungsangeboten? Und diese Frage ist meiner Ansicht nach offen. Also ich traue mich jedenfalls nicht, das vorauszusagen. Man kann irgendwie natürlich sagen, ja, der Charakter der Montagsdemonstrationen in der ostdeutschen Provinz ist eindeutig und der ist eindeutig rechtsextrem und verschwörungsideologisch. Aber wir sind jetzt an einem anderen Punkt und die Frage sozusagen, wer besetzt das Thema, sage ich nochmal, funktioniert über eine strategische Kommunikation, und strategische Kommunikation in unserer Zeit funktioniert nicht darüber, dass man ein doppelseitiges Flugblatt mit 8 Fremdwörtern verteilt, sondern indem man Bilder schafft, Symbole besetzt, Begriffe setzt etc. Das heißt, eine erfolgreiche, auch medial strategisch-politische Kommunikation führt. Und wer das tut, wovon ich nicht weiß, wer es tun wird oder wer damit Erfolg haben wird, so rum gesagt, dem oder denjenigen wird es gelingen, dieses Thema zu besetzen.
Aber interessant sind natürlich so Dynamiken innerhalb dieser Aufrufszeit zu den Demonstrationen, in denen Stoßrichtungen klar werden, die schon eine ganze Weile so zaghaft zu spüren sind, aber die sich jetzt auch hier zumindest aus meiner Sicht nochmal brechen. Und das sind Äußerungen, die man aus Richtung 1% hört, die aber auch deutlich werden an so einer Art genüsslicher Häme eines Elsässers, der zur Teilnahme an der Leipziger Demo aufruft, mit dem Hinweis darauf, dass die Person, die die organisiert, die einlädt, der Bundestagsabgeordnete der Linken aus Leipzig, der sei ja auch aus dem Kreise Wagenknecht. Und da brechen so kleine Elemente auf, die so ein bisschen klassisch die alte Idee der Querfronterei wahrnehmbar machen. Wie schätzt du das ein?
Ja, die Frage ist, wer möchte eine Querfront und wer möchte sie nicht? Und ich glaube, dieses Feld, das ist offen. Wie soll ich sagen? Also ich glaube, das wird die Dynamik der Situation wird ergeben, was passiert denn da? Und jetzt kann man natürlich nochmal fragen, ist es so clever, dass Pellmann sozusagen dazu aufruft, ohne offenkundig Rücksprache gehalten zu haben mit Leuten aus der Gewerkschaftsbewegung, aus den unterschiedlichen Bewegungsparts? Es gibt ja offenkundig eine sehr intensive Diskussion innerhalb der Linken auch über die Frage, ob das jetzt denn das Mittel der Wahl ist. Es gibt ja auch diejenigen, die sagen, der Montag ist eigentlich verbrannt, den kann man nicht nehmen, lasst uns den Freitag nehmen, da kann man die Klimafrage mit der sozialen Frage verknüpfen etc. Am Ende geht es aber natürlich, da wiederhole ich mich jetzt ein bisschen, geht es nicht darum, was diejenigen wollen, die eine klare politische Agenda haben. Ne? Da wird es irgendwie Leute geben, so, auch Jürgen Elsässer hat eine klare politische Agenda, auch die AfD hat eine klare politische Agenda. Entscheidend wird sein, wie sich diejenigen verhalten, die ohne klare politische Agenda zu einer solchen Veranstaltung kommen, sich politisch orientieren, auch anlassbezogen orientieren, auf Angebote, auch auf Kommunikationsangebote, auch auf Politikangebote reagieren. Und das halte ich jedenfalls in der Situation für eine offene Frage. Und das ist zu unterscheiden von dem, was sonst sich montags in Bernburg und in Magdeburg und in Delitzsch und weiß ich nicht was ohnehin schon repräsentiert, was ein deutlich anderen Charakter hat als den eines sozialen Protests. Also da haben wir sozusagen ja die klassischen Corona und so Leute auf der Straße.
Wie indifferent das ist, das sieht man ja auch an dem, was man für die Protestdemonstration in Magdeburg auf dem Plakat liest, wenn die AfD dort einlädt, in Anführungsstrichen, und der Claim ist dann Frieden, Freiheit, Wohlstand, dann zeigt das ja, dass das quasi schon der Versuch ist, so viele wie möglich zusammenzubringen, weil unter diesen drei Begriffen haben wir ja den Protest gegen Ukraine-Russland-Krieg beziehungsweise den Umgang damit hier in Deutschland. Wir haben noch einen Rest Covid dabei, wir haben die Wirtschaftsfragen mit drin, also eigentlich nichts, an dem sich konkret was festmachen lässt.
Also wenn ich erfolgreich zu Protest mobilisieren will, muss ich zuspitzen und muss ich emotionalisieren. Und ich glaube, einer der wichtigen Punkte wird die Frage sein, Nord Stream 2 öffnen, ja oder nein. Das wird eine Debatte sein. Dafür gibt es eine breite partei- und spektrenübergreifende Mehrheit in der ostdeutschen Bevölkerung. Und das wäre sozusagen ein Auseinandersetzungspunkt. Und wer diese Debatte argumentativ auch vom Politikangebot her gewinnen kann. Das wäre der eine Punkt. Und wenn man sich nochmal anguckt, was dieses Spektrum von IFS und 1% sagt und meint zu der gegenwärtigen Situation, dann finde ich eben interessant, dass sie sehr realistisch einschätzen und sagen, das ist eine dynamische Situation, in der wir nicht diejenigen sind, die Protest initiieren werden können, aber wir können versuchen, eine Situation zu schaffen, in der an unseren Politik- und Deutungsangeboten niemand vorbeikommt. Zumindest in Ostdeutschland niemand vorbeikommt. Und das ist meiner Ansicht nach eine echte Herausforderung im weitesten Sinne für das progressive Lager, weil natürlich die Gefahr besteht, dass sie aufsatteln sozusagen auf Bewusstseinssituationen, die sich ohnehin aus diesem Russland-Ukraine-Konflikt ergeben und die eine hohe Schnittmenge mit dem Politikangebot der AfD aufweisen.
Ist die AfD, du hast es anfangs gesagt, ne, sie konnten nicht den Gewinn ziehen aus den Covid-Protesten, wie sie sich das erhofft hatten und wie das ja vorher in den Jahren zumindest in der damals sogenannten Flüchtlingskrise der Fall gewesen ist. Wenn wir die AfD jetzt als Partei nehmen, du hast schon klar gemacht, dass sie aus deiner Sicht gerade nicht die wortführende und die hochenergetische Rolle spielen, in Kombination mit der, ich nenne sie jetzt mal rechten APO und meine damit zum Beispiel sowas wie das IFS oder 1% und wie sie alle heißen, deren Äußerungen man ja durchaus entnehmen kann, dass sie die AfD als einen Teil ihrer Strategien betrachten. Nehmen wir das zusammen. Welchen Erfolg können Sie denn rausziehen aus so einer Situation?
Ich glaube, das kann man schlecht voraussagen. Ich denke, Sie werden versuchen, sich auf das zu besinnen oder zu beziehen, was ihnen ohnehin zu Gebote steht. Und das ist der von mir beschriebene Protestnukleus in Sachsen. Der ist ja zumindest regional sehr wirkungsmächtig. Ob er bundesweit auch wirkungsmächtig ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Weil man muss natürlich auch jetzt mal zugespitzt sagen, die Welt dreht sich nicht um sächsische Klein- und Mittelstädte. Und wir haben ja aus der Erfahrung der Debatte um die Wirkungsweise der Hartz-IV-Proteste 2004 auch gesehen. Da sind zum Teil in Ostdeutschland 30.000, 50.000 Leute jeden Montag auf die Straße gegangen in einer Stadt. Das hat die Bundesregierung zu nichts bewegt. Also eine Protestkultur allein, die löst vielleicht einen Mediendiskurs aus, die löst vielleicht einen Sicherheitsdiskurs aus, die löst sozusagen Aufregung und Unruhe aus. Ob sie tatsächlich politische Veränderungen bewirken wird, weiß ich nicht. Und das wiederum hängt aber von der Frage ab, und da drehen wir uns in gewisser Weise im Kreis, wer kann mobilisiert werden? Also, wenn die Mobilisierung nicht über den Kreis der üblichen Verdächtigen hinausgeht, also einen Narrensaum von, sagen wir jetzt mal, zwischen 10.000 und 15.000 Personen rund um, in einem Radius rund um Sachsen von, weiß ich nicht, 50 Kilometern, werden alle sagen, nicht schön das, aber nicht wirklich interessant. Relevant wird es erst dann, wenn es eine Protestsituation gibt, in der auch Leute auf die Straße gehen, die sich explizit selbst in keinem politischen Koordinatensystem verorten, also von sich selber sagen, sie sind unpolitisch. Das sind gar nicht wenig Leute, ja, und die dann auf der Ebene der Protestartikulation natürlich einem Angebot, einem Protest, einem Deutungsangebot anschließen, das aus ihrer Sicht, sagen wir mal mit Gramsci, ihrem Alltagsverstand repräsentiert, also eine gewisse Plausibilität hat und sie natürlich auch emotional abholt. Und das halte ich bei der Gestaltung, bei der Frage, worum geht es denn da? Also geht es um die Ausgestaltung eines Oben-Unten-Konflikts oder geht es um die Reproduktion von reaktionären Ressentiments? Das wird die Frage sein oder das wird eine der Fragen sein.
Eine der wesentlichen Fragen ist auch, wie denn Protest gegen eine sich zumindest in den Äußerungen des Bundesfinanzministers abzeichnende asoziale Politik im eigentlichen Sinne, also im Sinne von Nicht-Sozialpolitik, sich an dieser Finanzpolitik ausdrückt und wie dagegen protestiert werden kann, ohne die Flanken aufzumachen für so eine Art von rechter Einfluss oder im schlimmsten Falle Übernahmestrategien für eine Form des Protestes, die ja notwendig ist und die aber eine hohe Breite braucht und dabei eben nicht den Fehler macht, in dem Versuch, so viele wie möglich mitzunehmen, zu akzeptieren, dass die Linke neben der Rechten läuft, die Verschwörungsgläubige dasselbe ruft wie der Gewerkschafter. Das ist ja sozusagen so eine Art Sollbruchstelle geworden.
Ja, das ist eine Sollbruchstelle und ich habe ja zusammen mit Sebastian Friedrich einen Text im Freitag geschrieben, in dem wir versucht haben, das so ein bisschen zu skizzieren, was wir glauben, was da an Auseinandersetzungen ins Haus steht. Und wenn man den von dir beschriebenen Mechanismus, nämlich das, fasst das mal in den Worten zusammen, dass die extreme Rechte die Deutungshoheit über die soziale Frage bekommt, wenn man das verhindern will, dann gibt es die unbedingte Notwendigkeit, tatsächlich demokratisch-solidarische Alternativen so zu artikulieren, dass sie bei den Menschen ankommen und dass sie möglichst konkret gefasst sind. Und da spielen vielleicht die Parteien gar nicht die erste Rolle, sondern Gewerkschaften und Bewegungen die erste Rolle. Ja, und das wird eine wichtige Frage sein, wie denn die Gewerkschaften und die Sozialverbände sich zu all diesen Dingen verhalten. Also zu der Frage, wer bekommt denn einen Heizkostenzuschuss und wie wird die Ausgestaltung des Wohngeldes aussehen und so weiter. Das sind ja alles sehr, sehr konkrete Fragen, wo es nicht darum geht, Vorurteile und Ressentiments auf die Straße zu tragen, sondern eine Situation zu schaffen, in der nicht eine Situation entsteht, dass Leute tatsächlich irgendwie in dieser Gesellschaft sozial völlig abstürzen und verloren gehen, was ja ohnehin schon passiert. Ne? Aber darum wird es gehen. Also es wird um die Frage gehen, wer besetzt die soziale Frage und wer besetzt die sozialen Widersprüche. Und da würde ich für Ostdeutschland sagen, aus der bisherigen Erfahrung, die wir in den letzten 10, 15 Jahren gemacht haben, also nach den Hartz-IV-Protesten gemacht haben, sehen wir eben einfach eine kulturelle Stärke des Deutungsangebots der extremen Rechten und ihres politischen Vorfeldes, die es nicht sehr einfach macht, diese politische Auseinandersetzung zu führen.
Eine Frage, die du immer wieder angedeutet hast und explizit für Ostdeutschland beantwortet hast, ist ja die Frage, inwiefern das sowas unter bestimmten Bedingungen in Westdeutschland eben auch möglich ist. Das heißt also, inwiefern Wohlstandsverlust in großem Maße auch in Westdeutschland demokratische Grundlagen erodiert. Was nimmst du wahr, inwiefern dafür Anzeichen vorhanden sind?
Also ich kann es schlicht nicht beurteilen, das muss ich ganz ehrlich sagen, was diese Situation in Westdeutschland angeht, weil man natürlich sich vor Augen führen muss, dass es, also gerade in Bezug auf die Frage, wie verhält sich die Mittelschicht, die ja das demokratiestabilisierende Element in der Geschichte der alten Bundesrepublik war, doch nochmal von ganz anderen Voraussetzungen ausgeht. Also nehmen wir es mal auf der Ebene der Eigentumsfrage. Der durchschnittliche Ostdeutsche erbt, glaube ich, 52.000 Euro, wenn überhaupt. Der durchschnittliche Westdeutsche ein Vielfaches davon und auch viele Immobilien und weiß ich nicht was. Das heißt, die Frage ist und wird so ein bisschen sein, wann geht es denn der Mitte der Gesellschaft sozioökonomisch tatsächlich an die Substanz? Das muss man eigentlich die Wirtschaftswissenschaftler fragen. Und wenn ich die Zeitschriftenaufsätze dazu richtig lese, dann gibt es ja Vorhersagen, die sagen, das wird dieses Jahr noch nicht der Fall sein. Das heißt, wir haben in Ostdeutschland eine Situation, dass die Gruppe derjenigen, die von der Hand in den Mund leben, also die tatsächlich das Problem haben, dass sie auskommen müssen zwischen 900 und 1.200 Euro oder 1.500 Euro, sehr viel größer ist, als das in Westdeutschland der Fall ist. Und die Gruppe derjenigen, die in Westdeutschland auf begrenzte, aber durchaus vorhandene finanzielle und materielle Ressourcen zugreifen kann, größer ist. Was nicht heißt, dass das sozusagen dass das sich dauerhaft so erhält, sondern das ist erstmal so eine Ausgangssituation. Und ich glaube, danach wird sich auch die Frage bemessen, wie Leute sich zu dem verhalten, also welche Handlungsalternativen haben sie jetzt noch? So, und da spielt natürlich eine wesentliche Rolle auch die Frage, welche Unterstützung lässt denn die Regierung welcher sozialen Gruppe zukommen? Also wie wird eine Situation stabilisiert? Und auch das ist ja Gegenstand von politischen Auseinandersetzungen und Deutungskämpfen. Und zwar nicht nur in der die Regierung tragenden Parteien, sondern ja auch letztlich sozusagen im Feld der Gesellschaftspolitik. Mhm. Also wir diskutieren ja die ganze Zeit im Grunde genommen die Frage, wie soll es denn weitergehen mit dieser Leistungsideologie und allem, was damit zu tun hat? Und mit wem sind wir solidarisch, aus welchem Grund? Und dass die extreme Rechte entlang von ethnischen Linien gerne solidarisch ist, na gut, das wissen wir.
Ich möchte gerne das Gespräch beenden mit so einer Art impliziten Selbstkritik. Dahingehend, dass du anfangs gesagt hast, wir reden die ganze Zeit über etwas, was noch gar nicht existiert, und angedeutet hast, dass es sozusagen ein Zusammenspiel gibt aus dem Planen, aus dem Formulieren, aus der Akteursebene und der Betrachtung und Reflexion dessen in Medien und gleichermaßen in der Politik. Also befördern wir jetzt hier eigentlich etwas, was ohne die Berichterstattung, ohne die Diskussion vielleicht kleiner bliebe? Motivieren wir, veranlassen wir dadurch, dass wir beide jetzt konkret versuchen, eine Analyse anzubieten und sind Mobilisierungsbestandteil? Wie kommt man aus dieser misslichen Lage raus, allein in Verdacht zu geraten?
Ich glaube, aus der Lage kommt man nur raus, indem man versucht, möglichst multiperspektivisch anzuschauen, worüber reden wir denn? Ja, und das habe ich ja in dem zurückliegenden Interview jetzt so ein bisschen versucht zu sagen, Ursachen und Voraussetzungen zu beschreiben, unter denen bestimmte Entwicklungen eintreten können, von denen mir aber wichtig ist zu sagen, es gibt keinen Automatismus, dass sie eintreten werden. Also, um es nochmal prägnanter zu formulieren, es gibt keinen Automatismus, der besagt, dass die soziale Frage von der extremen Rechten erfolgreich besetzt wird. Diesen Automatismus gibt es nicht. Aber wenn man das nicht will, dann muss man eine andere Form der politischen Auseinandersetzung führen. Ne? So. Und da gibt es zahlreiche Fallstricke, und die habe ich versucht zu beschreiben. Und zwar sowohl auf der Ebene, wie funktioniert denn Protest oder Protestmobilisierung. Und da ist es mir wichtig zu sagen, Protestmobilisierung funktioniert eben, wenn sie über die klassischen Milieus von Leuten, die ohnehin sich politisch interessieren und mobilisierbar sind, hinausgeht, nicht darüber, dass man an das übliche politische Koordinatensystem appelliert, sondern indem man Deutungsangebote macht, die eine hohe Plausibilität bei den Menschen haben. Ja, und sagen, es gibt reale gesellschaftspolitische Handlungsspielräume. Und diese Handlungsspielräume gilt es auszugestalten. Das ist ja das, was die Leute, die sich im Kontext der extremen Rechten in den letzten 7 Jahren engagiert haben, durchaus als Erfahrung gemacht haben. Nämlich, dass wenn sie auf die Straße gehen, wenn sie Druck machen, dann kommt die Politik ihnen auch entgegen. Das haben wir ja bei Pegida gesehen. Das war ja unbestreitbarer Zustand. Und die Frage, die meiner Ansicht nach nicht beantwortbar ist, ist, was passiert denn, wenn, oder passiert denn das, wenn andere politische Akteure auf den Plan treten und sagen, wir wollen bestimmte Entwicklungen von Wohlstandsverlusten und Verarmung und was da alles in der Debatte ist, nicht einfach so hinnehmen. So, und diese Frage ist meiner Ansicht nach, also die ist noch nicht beantwortet und auch nicht ohne weiteres beantwortbar. Und insofern sind wir natürlich Teil sozusagen dieser Diskussion um solche Reizwörter wie Wutwinter, heißer Herbst und so weiter. Ich würde das alles nicht verwenden, ne? Aber wir sind natürlich automatisch Teil davon, aber erstmal auf einer Ebene dessen zu verstehen, was passiert denn? Ja, und wir sind ja in einer Vorsituation, also wir sind ja nicht in einer Bewegungssituation, so, sondern wir sind in einer Vorsituation, in der im Grunde genommen die politischen Akteure sich sortieren und überlegen, mit welcher Strategie führt man diese gesellschaftspolitische Auseinandersetzung. Und da wird sicher sich ob nun im Herbst oder im Winter, einiges tun. Und ein letztes will ich noch sagen, weil das immer unterschätzt wird. Das habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern das habe ich bei Alexander Kluge gelesen. Der Einfluss des Wetters auf das Protestgeschehen, den sollte man nicht unterschätzen. Also die Frage, wie kalt wird denn der Winter tatsächlich, ist nicht nur eine abstrakte, sondern eine sehr konkrete Frage. Wird es ein nasskalter und so weiter, ne? Oder haben wir es mit einer Situation zu tun, in der es irgendwie klarer Himmel oder bedeckter Himmel 2 Grad oder 5 Grad sind die ganzen Wintermonate über? Das wird einen Einfluss auf die Frage haben, wie funktioniert Protest? Also auch das Wetter ist ein Protestfaktor.